Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Zu seinem 80. Geburtstag plaudert Heinrich Brilleur in der Süddeutschen Zeitung aus dem Nähkästchen. Etwa wie Udo Lindenberg beinahe bei Peter Zadek den Hamlet gegeben hätte. Udo hat die Gitarre so geschlagen, Zadek angeschaut und dann sein, pling, oder nicht sein, plong. Das wäre Theatergeschichte geworden, jubeln die Interviewer Claudia Tischke und Willi Winkler und stellen dem Jubilar dann die Gretchenfrage: Schaut der Großmeister des Fernsehspiels denn heute Serien? Ich muss Konkurrenzbeobachtung, antwortet Brilleur. Ich muss wissen, wie machen die das? Was kenne ich nicht und was ist so blöd, dass ich es gar nicht machen würde? Das Zeugnis, das er der digitalen Konkurrenz ausstellt, ist allerdings höchstens befriedigend. Netflix und Amazon machen Programme wie McDonald's. Bisschen salzig, bisschen süß, alle nach einem Schema und die Öffentlich-Rechtlichen machen es nach. Im Berliner Tagesspiegel erklärt Brilleur im Geburtstagsinterview auch, warum ARD und ZDF seiner Meinung nach in der Pandemie keinen guten Job gemacht haben. Sie vertrauen zu sehr auf das Wort, aber das Fernsehen ist ein Bildermedium und die Menschen sind durch Bilder ganz anders zu erreichen. Wo sind die Clips, die in 40 Sekunden das tatsächliche Drama vor Augen führen bis ins Krematorium? Mit dem einen Satz, besser einen Lappen vorm Mund als ein Zettel am Zeh. Simon Strauß macht sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Gedanken zur Lage der Theaternation. Seine Bestandsaufnahme klingt so: Das deutsche Theater ist von Corona erschlafft. In Lebensgefahr ist es allerdings nicht. Zumindest nicht dort, wo es auf länder- und kommunalspezifische Hilfsprogramme zurückgreifen kann. Mancherorts heißt es hinter vorgehaltener Hand sogar, man sei finanziell erstaunlich gut durch die Krise gekommen, habe sich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes gesund sparen können. Den vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster geforderten Reformen des postpandemischen Theaters, insbesondere der Digitalisierung der Bühne, erteilt Strauß eine klare Absage. Wie kann man sich das vorstellen? Sollen die Theater sich in Streaminghäuser verwandeln, in denen vorproduzierte Hilfsserien vorgeführt werden? Da hält es der Kritiker lieber mit dem Würzburger Operndirektor Berthold Warnecke, der fordert, es brauche Inszenierungen, die ein Zuschauer ganz unmittelbar verstehen kann und die trotzdem eine zweite Ebene haben. Was Strauß sich und uns so erklärt: Die vor gut 20 Jahren ausgerufene Epoche der Postdramatik könnte diesmal nicht von Kritikern, Dramaturginnen oder Theaterwissenschaftlern, also nicht vom Betrieb selbst, sondern vom Publikum beendet werden. Von jenen Zuschauerinnen und Zuschauern also, die an die Suggestion des psychologischen Schauspiels ebenso gewöhnt sind wie an die Einfühlung in ferne fremde Welten. Und die eine Erzählstruktur schätzen, die ihnen nicht bei jeder Gelegenheit mit ihren eigenen Produktionsproblemen auf die Nerven geht. Wer gern Emojis verschickt, erfährt in der SZ, dass diese eher banal wirkenden Bildchen einen philosophischen Hintergrund haben. Die Diskussionen, die wir führen, haben eine Menge mit der Ideenlehre von Platon zu tun. Er nahm an, dass es perfekte Formen aller Dinge gibt, an die sich alle realen Erscheinungen nur annähern. Bei den Emojis versuchen wir, Bilder zu finden, die so universell verständlich sind wie möglich, erklärt der Ire Keith Browney. Er ist Chief Emoji Officer der sogenannten Emojipedia, einer Online-Enzyklopädie für Emojis, und arbeitet an der Entwicklung neuer Symbole mit. Demnächst wird es das Symbol für einen schwangeren Mann geben, was der Chief Emoji Officer so erklärt: Es ist ja auch absolut möglich, dass ein männlich aussehender Mensch schwanger wird. Aber das Emoji muss nicht exklusiv Schwangerschaft bedeuten. Zum Beispiel wäre es absolut legitim, damit sagen zu wollen: Ich hatte gerade eine gigantische Mahlzeit.